Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen, guten Morgen. Artikel 16 des Nordirland-Protokolls ist ein heikler Artikel, regelt er doch den Frieden auf der irischen Insel. Dass die EU-Kommission in Brüssel kurzfristig erwogen hatte, diesen Artikel zu aktivieren, das sorgt in Dublin, aber auch in London immer noch für Verwunderung. Alexei Nawalny steht heute vor Gericht, ihm droht eine mehrjährige Haftstrafe. Wer sind seine Unterstützer? Wer sind diejenigen, die auch heute wieder auf die Straße gehen wollen? Und dann geht es noch nach Paris und darum, wie die Stadt mitten in der Corona-Krise ihren ökologischen Umbau plant. Willkommen zu dieser Ausgabe von Europa heute. Lieferengpässe haben der EU-weiten Impfkampagne gegen das Coronavirus einen holprigen Start beschert. Großbritannien ist da weiter. Knapp 9 Millionen Menschen sind bereits mit einer ersten Dosis geimpft. Zum Vergleich, in Deutschland sind es gerade etwas mehr als 1,8 Millionen. In anderen Mitgliedstaaten sieht es ähnlich aus. Um den Export von Impfstoff aus der Europäischen Union nach Großbritannien stoppen zu können, wollte die EU-Kommission letzten Freitag etwas Unerhörtes tun. Sie wollte Artikel 16 des Nordirland-Protokolls ziehen und damit Grenzkontrollen an der inneririschen Grenze möglich machen. Dabei war es in den Brexit-Verhandlungen stets die EU-Kommission, die auf die Wahrung des heiklen Friedens auf der irischen Insel gepocht hatte. Ganz Britannien empörte sich. Die meisten haben sich nach Brüssels Rückzieher wieder beruhigt, aber nicht alle. Nordirlands Regierung will jetzt wieder an den Brexit-Vertrag ran und das Nordirland-Protokoll abschaffen. Christine Heuer über die neue britische Nordirland-Debatte.
Arlene Foster war nicht die Einzige, die gegen die EU wetterte, aber sie war die schnellste. Kaum hatte die Europäische Kommission angekündigt, Artikel 16 des Nordirland-Protokolls aktivieren zu wollen, eilte die nordirische Regierungschefin vor laufende Kameras und schimpfte, dies sei ein unglaublich feindseliger Akt, ein aggressives, beschämendes Verhalten. Am nächsten Morgen legte die Chefin der Demokratischen Unionisten nach. Im Radio forderte sie den Premierminister auf, nun seinerseits Artikel 16 zu aktivieren. Am besten solle Boris Johnson gleich das ganze Nordirland-Protokoll abschaffen.
I'm talking about triggering Article 16, which is part of the protocol, to deal with the huge difficulties that there are.
Artikel 16 zu ziehen hilft uns dabei, die riesigen Probleme zu lösen, die es in Nordirland gibt. Wer das nicht versteht, soll gern herkommen. Er wird dann verstehen, dass unsere Wirtschaft in ihren Grundfesten erschüttert worden ist durch das Protokoll. Es ist einfach nicht praktikabel und es ist total unfair gegen die Menschen, die hier leben.
Not workable and is totally unfair for those of us who live in Northern Ireland.
Zu diesem Zeitpunkt hatte die EU ihren Plan längst zurückgezogen. Aber Arlene Foster geht es um mehr als einen Fehler der Europäischen Kommission. Ihr geht es um Grundsätzliches. Den nordirischen Unionisten ist das Protokoll ein Dorn im Auge, weil es etwas manifestiert, das sie nicht wollen. Eine faktische Grenze zwischen Nordirland und dem britischen Mutterland. Sie verläuft durch die Irische See und führt dazu, dass Waren, die von der Hauptinsel nach Nordirland geliefert werden, neuerdings kontrolliert werden müssen. Vielen Unternehmen bereitet das Schwierigkeiten, manche haben den Export sogar eingestellt, was die Nordiren natürlich aufregt.
There is great unrest and great tension within the community here in Northern Ireland. So this protocol.
Es gibt hier viel Unruhe und Spannungen. Das Protokoll, das Frieden und Harmonie in Nordirland bringen sollte, tut genau das Gegenteil.
That was meant to bring about peace and harmony in Northern Ireland is doing quite the reverse.
Dabei sind die neuen Regeln gerade mal 4 Wochen alt. In dieser Zeit haben die DUP und andere unionistische Parteien mehrfach gefordert, weniger zu kontrollieren. Downing Street kann dem nicht folgen. Es wäre ein Verstoß gegen den Austritts- und den Handelsvertrag mit der EU. Deshalb besteht die Regierung Johnson darauf, die Probleme seien gar nicht so schlimm. Das ist natürlich Ansichtssache. Fakt ist, es gibt Schwierigkeiten mit dem Handel. Fakt ist aber auch, dass das Protokoll genau das tut, was es soll: den Handel an der zweiten Grenze, der zwischen Nordirland und Irland, reibungslos zu machen und damit den nordirischen Frieden zu sichern. Das ist der Grund, weshalb der frühere Premierminister Tony Blair die EU kritisiert. Artikel 16, egal wer ihn zieht, macht eine Grenze sichtbar, die es nicht geben soll.
It was a very foolish thing to do. And I was someone who negotiated the Good Friday Agreement.
Das war wirklich sehr dumm von der EU. Ich habe selbst das Karfreitagsabkommen mit ausgehandelt. Es hat der irischen Insel Frieden gebracht. Den müssen wir unbedingt schützen. Deshalb war nicht akzeptabel, was die Kommission getan hat. Aber glücklicherweise haben sie es gleich wieder zurückgezogen.
That's why what the European Commission did was unacceptable, but fortunately they withdrew it very quickly.
So sehen es auch die nicht-unionistischen Parteien in Nordirland. Labour, die Liberale Allianz und Sinn Féin, die für das Ende der irischen Teilung kämpft. Sie alle betonen, Brüssels Flirt mit Artikel 16 sei ein Ausrutscher im Impfstress gewesen. Die EU-Mitglieder auf der anderen Seite der unsichtbaren Grenze singen dasselbe Lied. Dabei hat die Kommission Irland nicht einmal konsultiert, bevor sie zur Tat schritt. Aber jetzt noch mehr Öl ins Feuer gießen? Das will Dublin auf keinen Fall. Interessanterweise möchte London das auch nicht. Boris Johnson gab sich nach dem EU-Vorstoß staatsmännisch tief besorgt. Danach fand er einen konzilianten Ton gegenüber Brüssel, ganz wie sein Kabinettsminister Michael Gove.
I think the European Union recognized that they made a mistake.
Die EU-Kommission hat erkannt, dass sie einen Fehler gemacht hat, aber jetzt haben sie einen Schritt zurückgetan, nach sehr offenen Gesprächen, die der Premierminister mit der Kommissionspräsidentin geführt hat.
Clear conversations that the Prime Minister has had with the European Commission President.
Wer im Verhältnis zwischen dem Königreich und der EU dieser Tage Koch und wer Kellner ist, davon haben sie in London nach dem Artikel 16-Debakel und angesichts der europäischen Impfkrise hörbar eine sehr klare Vorstellung. Für Boris Johnson ist das keine schlechte Sache. Da kann Arlene Foster sich aufregen, so viel sie will.
In London und in Dublin wird Brüssels Flirt mit Artikel 16 als Ausrutscher gewertet, Christine Heuer berichtete. Und wieder steht Alexei Nawalny vor Gericht. An diesem Dienstag geht es um die Frage, ob eine abgelaufene Bewährungsstrafe nachträglich in eine Haftstrafe umgewandelt wird. Nawalny drohen mehrere Jahre Haft. Viele Experten sehen darin einen politisch motivierten Versuch, den Kreml-Kritiker mundtot zu machen. Nawalnys Team hat deshalb auch heute zu Protesten aufgerufen. Sie wollen seine Freilassung und sie wollen den Kreml weiter unter Druck setzen. Mehrere Nachrichtenagenturen berichten von Festnahmen rund um das Gerichtsgebäude an diesem Morgen. Bereits am vergangenen Wochenende waren Zehntausende russlandweit auf den Straßen, darunter viele, die unzufrieden sind mit Präsident Putin und seinem System, für die Nawalny zu einer Art Katalysator, zu einer Symbolfigur geworden ist. Wer aber sind die anderen? Aus Moskau, Christina Nagel.
Am Tag nach der Rückkehr Nawalnys, nach seiner Festnahme direkt an der Passkontrolle, stehen ein paar Dutzend Leute vor der Polizeiwache in Chimki am Stadtrand von Moskau. Lasst ihn raus, skandieren sie draußen in der Eiseskälte, während eine Richterin drinnen in einem improvisierten Gerichtssaal 30 Tage Haft anordnet. Eine Schande sei das, meint eine junge Aktivistin. Ich denke, jetzt wird es Proteste im ganzen Land geben. Alle wissen, dass Alexej Nawalny unschuldig ist. Die Wahrheit ist nicht auf ihrer Seite. Fast alle hier sind um die 20 und fest entschlossen, etwas zu tun, im Namen der Gerechtigkeit, im Namen Nawalnys. In ihren Augen ist er ein Held, einer, der es wagt, auch nach dem Giftanschlag weiterzumachen, der dem System Putins die Stirn bietet und dafür alles riskiert. Seine Freiheit, seine Gesundheit, sein Leben. Sein Mut, seine Courage, das beeindruckt vor allem die Jüngeren, diejenigen, die die sozialen Medien nutzen. Erklärt der Soziologe Lev Gutkov, Chef des unabhängigen Meinungsforschungsinstituts Levada-Zentrum. Schon früh hat Nawalny das Internet als seine Plattform entdeckt. Er erreicht damit nicht mehr nur die Jugend, sondern auch diejenigen, die mit Internetmedien groß geworden sind, die 20- bis Mitte-30-Jährigen und diejenigen, die sich vom staatlich kontrollierten Fernsehen abgewendet haben. Verbreitet werden die Botschaften über die jeweils aktuell gängigsten Kanäle. Die Aufrufe zum koordinierten Wählen, um der Regierungspartei Mandate streitig zu machen, die Enthüllungsgeschichten über korrupte Machenschaften der Mächtigen, über ihren Reichtum. Alles locker flockig verpackt, gespickt mit technischen Finessen. Er spricht zum Publikum in ihrer Sprache, das ist super, weil ein Politiker nicht vor sich hin brummeln, sondern normal reden sollte, sagt Sergej. Für den 26-Jährigen steht außer Frage, dass Nawalny mehr ist als nur ein mutiger, populärer Antikorruptionskämpfer. Für ihn ist er auch ein Politiker, der für einen anderen Stil, ein anderes System steht. Das reizt auch die 19-jährige Alexandra. Ich unterstütze ihn, weil er eine relativ junge, aktive und mutige politische Persönlichkeit ist. Aber mit seinem politischen Programm bin ich nicht sehr vertraut. Wofür der 44-Jährige politisch steht, wissen nur wenige. Den meisten geht es in erster Linie um eine Alternative zur gegenwärtigen Politik der herrschenden Elite, zum ewigen Putin. Nawalny sei zu einem Symbol geworden, sagt eine 53-jährige IT-Spezialistin, die am Sonntag mitdemonstriert. Er ist der Einzige, der dem Machtapparat den Federhandschuh hingeworfen hat, der laut sagt, dass die Leute unzufrieden sind. Er ist allein für uns eingetreten, jetzt gehen wir für ihn raus. Für Nawalny, der aus Sicht seiner Unterstützer nur aus einem Grund vor Gericht steht, weil er dem System seine Schwächen vor Augen hält und es schafft, die Unzufriedenen, denen ein Sprachrohr fehlt, zu mobilisieren. Es sei, so der Soziologe Lev Gutkov, der aktive Teil der Gesellschaft zwischen 25 und 40, nicht nur in Moskau und St. Petersburg, sondern überall im Land.
Aus Moskau war das ein Bericht von Christina Nagel. Es ist ein Bild, das sich gerade in vielen Innenstädten Europas zeigt. Die Corona-Pandemie zwingt viele Cafés, Restaurants und Geschäfte zu schließen. Die Kunden wandern ab, viele zu Amazon, und die Sorge ist groß, ob sie jemals wieder zurückkommen. Ob nicht stattdessen Pleiten drohen und leerstehende Läden. Hinzu kommt, dass viele Menschen aus Angst vor dem Virus öffentliche Verkehrsmittel meiden und stattdessen lieber das Auto nehmen. Drohen auch hier Rückschritte, wenn es darum geht, die Innenstädte autofrei zu halten? Marcel Wagner in Paris wollte wissen, wie die französische Hauptstadt mit diesen Problemen umgeht, wie die Stadt versucht, ihren ökologischen Umbau zu retten, trotz Corona-Pandemie, wegbleibenden Touristen und fehlenden Einnahmen.
Auf der berühmten Pariser Rue de Rivoli rollt der Radverkehr. Auf zwei ehemaligen Autospuren pedalieren Radler von der Place de la Concorde am Louvre vorbei bequem zur Bastille, quer durch Frankreichs Metropole. Kaum vorstellbar, dass die von Touristen beliebte Straße bis vor kurzem noch völlig vom Autoverkehr verstopft war. Dieser Wandel von Paris, das ist wirklich magisch. Noch vor einigen Monaten hätten wir uns sowas nicht einmal vorstellen können. Begeistert sich Radlobbyist Alexis Frémaux, Präsident des Vereins Besser mit dem Rad unterwegs. Schon seit mehreren Jahren treibt die linke Bürgermeisterin Anne Hidalgo den rasanten Wandel gegen viele Widerstände voran. Nimmt dem Autoverkehr Platz weg und verteilt ihn um, an Fußgänger, vor allem aber an Radfahrer. Doch seit der Corona-Krise läuft diese Entwicklung plötzlich im Zeitraffer. Quasi über Nacht verwandelten sich Autospuren zunächst in provisorische Radwege, die seitdem, zur Freude von Alexis Frémaux, nach und nach befestigt werden. Mit diesen gut geschützten Radwegen haben wir jetzt in Paris einen echten Fortschritt. Denn um die Leute wirklich auf den Sattel zu locken, muss man ihnen unbedingt Sicherheit auf dem Rad garantieren. Kürzlich wiedergewählt will Bürgermeisterin Hidalgo den eingeschlagenen Weg jetzt in und nach der Corona-Krise noch viel vehementer fortsetzen. Die Pandemie stelle ihre Stadt, die ganze Gesellschaft vor eine Wahl, so Hidalgo kürzlich in ihren Wünschen zum neuen Jahr.
Wir können um uns selbst kreisen und alles machen, um wiederzubekommen, was wir hatten. Aber wir können das Modell, das seine Grenzen gezeigt hat, auch ändern und ein anderes Paris bauen.
Viele Pläne dafür liegen längst auf dem Tisch und sollen jetzt angegangen werden. 170.000 Bäume will die Stadt pflanzen und dafür unter anderem Parkplätze streichen. Neue Parkflächen sollen die vielbefahrenen Straßen am Eiffelturm und an der Place de la Concorde überwuchern, Hausdächer in Gemüseplantagen, Büros in Wohnflächen verwandelt werden. Hidalgo ist überzeugt,
die Versuchung, einfach wie vorher weiterzumachen, wird riesig sein. Aber unsere Zukunft muss darauf fußen, unser Modell tiefgreifend zu erneuern.
Der Umbau, der der Bürgermeisterin vorschwebt, ist dabei keineswegs ausschließlich ökologisch gemeint. Auch sozial steht die Stadt nicht erst durch, aber noch stärker seit der Corona-Krise vor riesigen Herausforderungen. Explodierende Mieten, Millionen Touristen bleiben weg, zahllose kleine Geschäftsleute stehen vor dem Ruin. Doch auch hier hat die Stadt Paris schon lange vor Corona angefangen, neue Wege zu beschreiten. La Plume Vagabonde, die umherschweifende Schreibfeder, heißt der kleine Buchladen von Nazera Ben Moub. In einer Seitenstraße des Boulevard Magenta, auf dem sich Telefonshops und Hochzeitsläden aneinanderreihen, verkauft die Pariserin hinter einer malerisch rot getäfelten Holzfront ganz klassisch Literatur an die Bewohner des Quartiers.
Viele Leute sagen mittlerweile, ich komme viel lieber zu Ihnen, als auf Amazon zu bestellen,
freut sich die passionierte Buchhändlerin. Dass es ihrem Laden trotz mehrmonatiger Corona-Schließung gut geht, hat sie ihren Kunden, aber auch der Stadt Paris zu verdanken. Denn die kauft seit Jahren über ihr Tochterunternehmen Cmaest leerstehende Geschäftsräume auf, um sie dann zu vermieten und in den Vierteln bewusst kleine, bunt gemischte Geschäfte anzusiedeln.
In der Covid-Zeit ändert das alles, denn unser öffentlicher Vermieter hat uns 6 Monate Miete erlassen. Ich glaube nicht, dass ein Privater das auch gemacht hätte. Das hat uns enorm geholfen.
Die Mieten, die die Geschäftsleute normalerweise an die Cmaest zahlen, sind durchaus marktüblich, also hoch. Aber die städtische Firma verlangt keine horrenden Garantien und hilft den Unternehmern, ihre Ideen umzusetzen.
Es gibt ganze Viertel, die tot sind, weil alle kleinen Geschäfte schließen müssen. Aber hier? Gegenüber der Käseladen gehört Cmaest. Der Fleischer da hinten ebenfalls. Das wieder zieht andere kleine Händler an, die sagen, ach, hier ist es aber nett.
Erlebt Buchhändlerin Nazera Ben Moub. Seit Beginn der Covid-Krise hat Cmaest nicht nur Mieten erlassen, sondern weitere Hilfen angeboten. Beratung etwa, wie sich das Internet auch für kleine Läden gut nutzen lässt. Sogar einen psychologischen Dienst, der Händlern hilft, die verzweifelt sind. Auch denen, die nicht über Cmaest mieten. Die öffentliche Firma werde eine große Rolle dabei spielen, die Stadt Paris durch die Krise zu bringen und auch danach besser zu gestalten, verspricht Cmaest-Präsidentin Colombe Brossel.
Wir sind gerade dabei, uns sämtliche Möglichkeiten anzuschauen, auch komplett neuartige. Die Stadt braucht kleine Geschäfte, Cafés, Bars, Restaurants. Nichts wäre schlimmer, als wenn die Gesundheitskrise in eine ökonomische, soziale münden würde.
Der Umbau von Paris, wie ihn Bürgermeisterin Anne Hidalgo plant, nimmt so weiter Fahrt auf.
Wie die Stadt Paris versucht, den ökologischen und sozialen Umbau trotz Corona-Pandemie zu retten, darüber berichtete Marcel Wagner. Und das war's von Europa heute. Danke fürs Zuhören, sagt Katrin Michaelsen.